In unserer Stadt gibt es so viele Menschen, die sich so engagiert einbringen und die auch wirklich ganz, ganz viel Gestaltungswillen haben. Und davon lebt ja Demokratie auch.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024. Ein frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, ja.
Ich bin die Katharina.
Ich bin der Jan.
Und wir wollen Staffel 2 genauso beginnen, wie wir den Podcast auch letztes Jahr begonnen haben. Und zwar mit unserem Gast, der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Hallo.
Hallo und Hallo. Auch von mir alles Gute im neuen Jahr.
Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Der letzte Podcast mit Ihnen ist ziemlich genau ein Jahr her. Ja, ich würde die heutige Folge gerne mit der gleichen Frage starten wie im letzten Jahr. Wie war denn bislang Ihr Arbeitstag heute?
Ja, sehr intensiv. Heute ist Montag. Der Montagmorgen steht immer im Zeichen auch der Rücksprachen. Heute hatte ich Rücksprachen mit 3 meiner 4 Dezernenten. Da geht es um Themen aus den Dezernaten. Wir haben einen Rückblick geworfen auf die Neujahrsempfänge. Da haben ja auch die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher das ein oder andere Thema oder Problem mit der Verwaltung angesprochen. Das ist dann auch natürlich Thema in solchen Rücksprachen. Ich hatte ja eine Rücksprache mit meiner Bereichsleiterin Kommunikation und Beteiligung. Und,
das ist ja unsere Chefin.
Ja, das ist eure Chefin. Und dann habe ich unendlich viele Unterschriften geleistet. So Postmappe ist ja immer sowas, was am Tag doch sehr viel Unterschriften bedarf und Terminplanung, Terminanfragen. Ja, eigentlich so ein ganz normaler Montag, Vormittag.
Und dann jetzt. Wir.
Und ja, jetzt ihr und dann geht es später noch zu RON-TV.
Ah, ja.
Da gibt es ein Interview zum Jahresrückblick 23, Jahresausblick 24.
Ja.
Ist das perfekte Stichwort. Das ist auch die nächste Frage, wie das Jahr 2023 ist vorbei. Sicherlich ein Jahr, das in vieler Hinsicht überraschend war, anstrengend und vor allem fordernd. Was ist Ihr Resümee von diesem Jahr?
Ja, das Jahr 2023 war wieder mal kein Jahr wie jedes andere auch. Wir sind ja irgendwie gefühlt, und das geht nicht nur mir sehr hoch, das geht ja ganz, ganz vielen Menschen so im Dauerkrisenmodus. Da war Corona, da jagt ein Krieg der andere, Energieknappheit, Wärme, Digitalisierung. Es passiert in der Welt wahnsinnig viel. Anfang letzten Jahres das Erdbeben in der Region unserer Partnerstadt Gaziantep in der Türkei. Viel Antisemitismus, der Krieg in Nahost. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, es wird nicht ruhiger. Man träumt ja immer, wenn eine Krise gemeistert ist, dass man selbst, aber auch wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die Menschen insgesamt dann mal Zeit kriegen, um durchzuatmen. Aber irgendwie kriegen wir da gar keine Zeit mehr zum Durchatmen. Die Menschen sind tatsächlich im Dauerkrisenmodus und ich spüre so ab und zu, und das habe ich auch beim Neujahrsempfang schon gesagt, so eine Krisenmüdigkeit bei dem einen oder der anderen. So eine, auch Menschen, die gar keine Lust mehr haben auf größere Veränderungen, die gern hätten, dass alles so bleibt, aber wenn alles so bleibt, ist auch nicht immer ganz gut, weil wir leben ja auch von guten Veränderungen. Und auch angesichts der großen politischen Wetterlage im Bund und im Land ist auch in Ludwigshafen einiges, was zu bewältigen war, was wir auch in Zukunft bewältigen müssen. Und die großen Herausforderungen, die reißen da einfach nicht ab, sondern die nehmen eher zu. Das merken wir alle. Das merken auch die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Trotzdem muss man rückblickend sagen, es wird ja immer gerne mal gemotzt und sagt, alles läuft schlecht. Wenn man so zurückblickt, dann ist doch einiges auch ganz gut gelaufen in der Verwaltung. Wenn ich mir überlege, wie stolz ich bin, dass wir in einer Blitzgeschwindigkeit den Grundstein für die Hochstraße Süd gelegt haben. 5 Jahre ist es her, dass wir sperren mussten. Und jetzt fangen wir schon mit dem Wiederaufbau einer neuen Brücke an. Das ist eine Wahnsinnszeit und das ist vorher, glaube ich, noch nirgends in Deutschland gelungen. Ja, wir reißen den kaputten Rathausturm ab. Zum Glück hat ja auch der Landkreis seinen Einspruch in das Planfeststellungsverfahren zurückgenommen. Es geht also jetzt so richtig los, auch mit der Helmut-Kohl-Allee. Da wird in diesem Jahr auch begonnen, die Brücke von der A650 her kommend über die Bahngleise hin dann zur zukünftigen Helmut-Kohl-Allee zu bauen. Das sieht man schon, wer so durch die Stadt läuft, fährt, mit dem Fahrrad fährt, mit dem Auto fährt, sieht. Da ist es ganz schön kahl geworden.
Oh, aber hallo.
Ziemlich viel zurückgebaut.
Um den Messplatz rum und so.
Ja,
gell?
Man sieht endlich mal den alten Messplatz, der ja bald gar kein alter Messplatz mehr ist. Aber man sieht, es bewegt sich viel und das gibt uns ja auch eine riesige Chance, auch jetzt mal zu zeigen, es geht um mehr als um Straßen oder Brücken bauen. All da, wo man jetzt den ganzen Beton sieht, die ganze Hochstraße Nord, wenn das mal weg wird, das wird ja ein ganz grüner, neuer Stadtteil, der das Bild der Stadt Ludwigshafen ganz, ganz arg verändern wird. Wir haben Kindergärten gebaut, zwar noch nicht so viele, wie wir eigentlich bräuchten, aber es geht auch da voran. Wir haben im Stadtteil Süd die Kita Wattstraße mit 400, das ist Stadtteil Mitte, eine Kindertagesstätte für 135 Kinder gebaut und in die Kita Süd für 170 Kinder. Digitalisierung, wir machen immer mehr Online-Angebote seitens der Verwaltung. Da wird sich ja auch im Jahr 2024 einiges tun. Thema Klimaschutz, Wärmeplanung, da sind wir mittendrin. Die Innenstadt, da haben wir ganz schön was auf den Weg gebracht und auch eine Vision für die kommenden Jahre, nämlich die Vision 2053. Das heißt nicht erst, dass wir 2053 anfangen, die Innenstadt zu verschönern, sondern dass wir sagen, bis 2053 wollen wir eine Innenstadt haben, in der die Menschen wieder sich gerne aufhalten. Das kann aber Verwaltung auch nicht alleine, da müssen ganz schön viele mitmachen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben durch die Innenstadtimpulse farbliche Akzente durch Pflanzkübel oder die Umgestaltung der Unterführung vom Berliner Platz kommen zum Rhein, die ist ja jetzt auch schön farbig und auch am Bürgerhof ist eine Passage wunderschön gestaltet worden. Also wir versuchen auch mit Farbe Angsträume zu nehmen, einiges dann auch schöner zu machen, Aufenthaltsqualität zu steigern. Aber nicht nur die Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen hat sich einiges getan, zum Beispiel im Stadtteil Oppau, Edigheim, Pfingstweide, nein, Oppau und Edigheim, da wurde das Projekt Stadtdörfer beendet, da sind einige auch Senioren und Spielplätze, auch Seniorenspielplätze kann man glaube ich auch sagen, aber da ist für die Menschen einiges geschaffen an Sportangeboten, Kinderspielplätze sind neu gestaltet worden. Ja, unser allergrößter aus 2023 ist natürlich auch die Finanzlage der Stadt gewesen. Das ist eine Herausforderung, die uns alle ziemlich beschäftigt, weil eine Stadt wie Ludwigshafen kann nicht einfach sparen und den Menschen alles nehmen. Wir brauchen Sport, wir brauchen Kultur, wir brauchen Aufenthaltsqualität, wir brauchen Grün, wir brauchen Angebote für die Großen, für die Kleinen. Wenn wir das jetzt alles wegsparen, dann haben wir für die Stadt wirklich überhaupt nichts Schönes mehr. Da haben wir uns auf den Weg gemacht zu sagen, wer bestellt, bezahlt. Und zwar alles, nicht nur so ein bisschen. Und da werden wir auch die großen Herausforderungen in 2024 annehmen. Und eine der ganz großen Herausforderungen, die ja auch die Menschen ganz arg beschäftigt, ist die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Ludwigshafen. Und ich glaube, wenn ich überlege, kann ich noch eine Stunde reden. Was sind ja auch viele tolle Dinge passiert. Ich erinnere mich an eine Afterwork-Party auf dem Ludwigsplatz. Da waren, glaube ich, 1000 Leute. Das ist ja schon ein tolles Programm auch für Ludwigshafen. Viele tolle, große und kleine Ereignisse gab es. Aber auch Dinge, die wir gut angepackt und zu Ende gebracht haben.
Ja, jetzt haben wir schon einige Sachen angesprochen.
Ich würde sagen, wir haben ganz viele Fragen uns notiert. Wir könnten fast überall einen Haken dahinter machen.
Aber vielleicht können wir auf das eine oder andere Thema noch intensiver einsteigen. Jetzt hätte ich aber eine Anmerkung noch. Ihre Rede war ja auch sehr direkt beim Neujahrsempfang. Das haben wir auch live gestreamt. Die ist, wer sich dafür interessiert, bei uns auf dem YouTube-Kanal immer noch verfügbar. Die kann man sich anschauen. Und nochmal alles nachvollziehen, was jetzt auch hier schon gesprochen wurde.
Stellen wir auch den Link in die Shownotes.
Genau. Genau, dann wollen wir auf das eine oder andere Thema mal noch direkter einsteigen. Zum Beispiel, Sie haben es vorhin gesagt, die Baustellen sehen ja in Ludwigshafen ein großes Thema, ist etwas, was natürlich die BürgerInnen interessiert. Da haben wir einige Großprojekte. Wir werden demnächst sicherlich auch einen Ingenieur wieder da haben, der uns dann zu den Einzelprojekten noch detailliertere Sachen sagen kann,
weil das
sein Beruf ist. Aber vielleicht könnten Sie uns mal so einen kleinen Überblick geben, was steht denn jetzt auch 2024 an?
Der Beginn der Bauarbeiten an der sogenannten Westbrücke als Auftakt für den Bau der Helmut-Kohl-Allee im Frühjahr. Die Westbrücke ist die, die von der A650, also von Bad Dürkheim herkommend, über die Bahngleise dann die Verbindung wird zur Helmut-Kohl-Allee. Die Helmut-Kohl-Allee wird ein neues nachhaltiges Stadtquartier entwickeln und da werden wir in diesem Jahr auch sehr, sehr konkret werden. Wir werden in ein Werkstattverfahren eintreten und dann natürlich auch die BürgerInnen beteiligen. Dann an der Hochstraße Süd hat der Wiederaufbau begonnen und die Modernisierung der Weißen Hochstraße, das ist ja die Verlängerung der Hochstraße Süd Richtung Pylon, die geht jetzt auch richtig los, weil wir wollen ja in 2 Jahren, Anfang 2026, dass alles fertig ist und der Verkehr dann auch wieder an der Hochstraße Süd über den Pylon nach Mannheim oder umgekehrt in Richtung Bad Dürkheim fließen kann wieder.
Und wir hatten ja auch diesem Jahr die Grundsteinlegung der Hochstraße Süd. Und da erinnern wir uns an ganz tolle Bilder, weil ja auch unser Bundesminister, der Herr Wissing, da war. Und war das schon, also kann man sagen, so ein bisschen ein Meilenstein in Ihrer Zeit als OB?
Vielleicht der erste Meilenstein. Ich hoffe, dass dann noch mehr kommt. Aber da haben wir tatsächlich, und das macht ja sowas, macht ja die Oberbürgermeisterin nie alleine. Da arbeiten ja ganz viele Menschen, auch aus der Stadtverwaltung, aus den unterschiedlichen Dezernaten mit. Aber tatsächlich, das war schon ein besonderer Moment, wo wir, die wir ja uns ganz intensiv auch mit der Hochstraße Süd befassen, dass man sieht, über was geredet wurde, was geplant wurde, über was diskutiert wurde, hat plötzlich so einen sichtbaren, jetzt sieht man es, ab sofort sieht man es, Abreißen ist Pflicht, Neuaufbau ist Kür und wir haben das recht schnell hinbekommen. Das war nach 3 Jahren nach dem Abriss, ist das schon ein Erfolg. Und wenn man sieht, wenn man das auch mit Genehmigungsverfahren in Deutschland vergleicht, die sehr viel langwieriger normalerweise sind, war das eine wahnsinnige Zeit. Mhm. Und das ist tatsächlich auch der Grundstein für eines der größten Infrastrukturvorhaben in der Geschichte Ludwigshafen, weil es geht ja um mehr als um den kleinen Lückenschluss Hochstraße Süd. Da kommt ein Fahrradschnellweg drunter. Ja. Da geht es um eine Verkehrsverbindung von der Pfalz ins Badische. Das ist aber im Zusammenhang auch zu sehen mit dem Abriss später der maroden Hochstraße Süd, die ja nach wie vor kaputt ist. Die ja nach wie vor kaputt ist und wir wirklich immer noch zittern, dass sie auch durchhält, bis wenigstens die Hochstraße Süd fertig ist. Unsere Idee ist ja, dass die Hochstraße Nord in Betrieb bleibt, bis das meiste an der Helmut-Kohl-Allee zu Ende gebaut ist, damit es tatsächlich keine allzu großen Belastungen für die Pendler und für die Wirtschaftsverkehre und für die Menschen gibt.
Also wer sich da auch nochmal tiefer informieren möchte, www.ludwigshafen-diskutiert.de, da findet ihr alle Infos, was so die Hochstraßen und die Baustellen betrifft.
Genau. Und weil wir gerade über Baustellen sprechen, sehr erfreuliche Baustellen gibt es ja auch. Sie hatten es vorhin angesprochen, sind ja, wenn Kitas gebaut werden. Ich meine, da freuen sich wirklich alle und vor allem die Eltern in Ludwigshafen. Es wurden 2 neue Kitas eröffnet in diesem Jahr. Im letzten Jahr. Wie sieht es aber in diesem, also im 2024 aus? Sind da neue Bestrebungen da? Und wie sieht es damit eigentlich aus? Wie können wir Erzieherinnen und Erzieher gewinnen?
Ja, das ist eine ganz große Aufgabe. Mhm. Wenn ich so die Zahlen, die wir an Kindertagesstättenplätzen, die wir im letzten Jahr gebaut haben, vergleiche mit dem, was wir eigentlich noch brauchen, dann weiß ich, war das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben so viele Bedarfe und so viele Eltern, Mütter wie Väter machen sich Sorgen. Kriegt mein Kind einen Kindergartenplatz? Kann ich wieder arbeiten? Viele sind ja auch darauf angewiesen, dass sie wieder arbeiten gehen können. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ganz schwierig ist für viele, dass sie keinen Kindergartenplatz kriegen oder einen, wenn überhaupt, weiter weg. Wir als Verwaltung werden da nochmal Gas geben. Wir sind gerade dabei, auch Strukturen zu überprüfen. Wie können wir da noch schneller und besser werden? Auf alle Fälle werden wir in Maudach für die Bauarbeiten für die neue Kita beginnen. Das steht in diesem Jahr an, aber was tatsächlich auch schwierig ist, und das ist nicht nur ein Ludwigshafener Problem, wir haben nicht genug ausgebildete ErzieherInnen. Und was nützen uns Räumlichkeiten, die leer stehen, was wir tatsächlich inzwischen haben? Wir müssen uns da auch neue Wege überlegen, wie dieser Beruf attraktiv wird. Das ist ja für unsere Gesellschaft so ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Und ich glaube, da müssen wir auf der einen Seite ganz schön viel Bürokratie abbauen, was Entlohnungsformen und Ausbildung betrifft. Da müssen wir aber auch gucken, dass wir eine gewisse Qualität halten. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wir müssen besser werden. Wir müssen viel und viel mehr in frühkindliche Bildung investieren und diese dann auch ausbauen. Und auch wenn es nur ein schwacher Trost ist, wir strengen uns an und wir werden uns noch mehr anstrengen. Wir machen Anwerbemaßnahmen. Wir versuchen wirklich auch neue Wege zu gehen und hoffen dann, dass wir die Kindertagesstätten, die wir haben, dann auch teilweise, die ja leere Räume haben, mit Leben füllen.
Wer sich da auch angesprochen fühlt, auf der www.ludwigshafen.de, auf den Karriereseiten, da gibt es alle Infos.
Genau.
Auch Ausbildung.
Genau,
auch
in Ausbildung. Dem Bereich und zur Ausbildung
werden wir ausbauen, also auch gern mal reinschnuppern, fragen, wir gehen alle Wege mit.
Sie haben es eben angesprochen, 2023 war wieder ein Jahr der Kriege und des Leids und der Krisen auf der Welt. Das beeinflusst ja auch uns hier in Ludwigshafen konkret. Wie sehen Sie da momentan denn die Lage?
Wir werden, und wir sind dazu ja auch rechtlich verpflichtet, all unsere Verpflichtungen eingehen und werden dem gerecht. Wir werden Menschen, die uns zugewiesen werden, und das ist ja ein fester Schlüssel, wir kriegen 4,5% aller Geflüchteten in Rheinland-Pfalz nach Ludwigshafen zugewiesen. Da kommt dann einmal die Woche ein Bus, die kommen ja dann aus den Aufnahmelagern des Landes Rheinland-Pfalz üblicherweise. Und dann sind wir verpflichtet, die irgendwo unterzubringen. Es gibt ja Menschen, die glauben, wir könnten die wieder wegschicken, aber da würden wir uns tatsächlich rechtswidrig verhalten und deswegen strengen wir uns an. Wir strengen uns nicht nur deswegen an, weil es eine Rechtsverpflichtung ist, sondern wir müssen auch mal überlegen, das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten, die kommen, die flüchten vor Diktatur, die sind teilweise ja auch politisch verfolgt. Wir haben unsere Werte hier in Deutschland und wir sollten aus der eigenen Vergangenheit auch gelernt haben, dass Krieg, Verfolgung Gründe sind, ein Heimatland zu verlassen. Und das machen ja die Menschen nicht einfach so, weil es ihnen leicht fällt. Es gibt auch Menschen, die gehen, die verlassen ihr Heimatland, um eine wirtschaftlich bessere Zukunft zu kriegen. Auch das kann ich verstehen.
Natürlich.
Hätte ich ein Kind und ich würde irgendwo leben, wo ich nicht wüsste, ob mein Kind die nächste Krankheit überlebt, weil ich A, kein Geld habe, B, keine ärztliche Versorgung da ist, noch Medikamente, noch ich wüsste, ob es überhaupt eine Zukunft gibt, da würde ich doch mein Kind auch einpacken und irgendwo in dieser Welt hingehen, wo eine Perspektive ist. Und für uns, die wir ja ganz viele unbesetzte Stellen in vielen wichtigen Bereichen haben, kann das doch auch nur gut sein, wenn wir Menschen aufnehmen, die integrieren, denen unsere Sprache vermitteln, denen die Chance für eine Ausbildung oder für einen Einstieg ins Berufsleben zu geben. Wir haben händeringend, suchen wir Pflegekräfte, ich habe es gesagt, ErzieherInnen, wir suchen Ingenieure, wir brauchen ja in allen Berufssparten gut ausgebildete Fachkräfte, und uns drohen ja Unternehmen auch abzuwandern, weil wir keine Fachkräfte haben. Deswegen müssen wir diese Chance nutzen, diese Menschen genau angucken, denen die Sprache ermöglichen und, was viel, viel wichtiger ist, die auch dann in den Arbeitsmarkt integrieren. Ja. Aber um zurückzukommen zur Aufnahme, ja, wir sind am Limit. Wir haben eine Notfalllösung ja mit der Walzmühle auf den Weg gebracht. Da stehe ich auch im Wort. Das ist eine Notfalllösung, zeitlich befristet. Für mich ist genau wie für viele Bürgerinnen und Bürger die Walzmühle ein zukünftiger Ort der Nahversorgung im Bereich der südlichen Innenstadt. Und die Eigentümer haben uns auch versichert, dass sie, wenn wir spätestens im September da rausgehen, weil da kommen dann die Handwerker und beginnen mit dem Umbau. Und wir, das ist das Baudezernat, gemeinsam mit dem Sozialdezernat, suchen Standorte und füllen die dann auch mit Leben, wo die Menschen dann auch alternativ unterkommen werden. Wir machen viele, also niemand wird einfach ein Zelt vor der Tür finden, sondern wir werden sehr frühzeitig informieren, auch mit den BürgerInnen reden. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir brauchen Lösungen. Wir brauchen viele Lösungen und es gibt keine optimale Lösung. Aber was wichtig ist, wir wollen keine Schulen beeinträchtigen, keine Einrichtungen, wo Kinder sind, irgendwie zeitverzögert bauen, oder wir wollen keine Schulsporthallen, wir wollen keine Vereinssporthallen, wir wollen keine Bürgerhäuser. Da haben wir uns hier in Ludwigshafen klar festgelegt, wir werden andere Wege gehen, weil in den zurückliegenden Jahren der Krise waren ja gerade Kinder und Jugendliche besonders betroffen. Denkt mir an Corona, die haben ja, will fast sagen, Jahre ihres Lebens, auch ihres Bildungslebens verloren.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das darf sich nicht wiederholen, deswegen unter gar keinen Umständen zu Lasten unserer Kinder und Jugendlichen. Und auch Corona war auch eine Belastung für unsere Vereine. Deswegen dürfen wir jetzt Vereinsleben nicht anfangen kaputt zu machen, indem wir Vereine die Orte nehmen, an denen sie tatsächlich ja, entweder Sport- oder Kulturangebote oder Sonstiges unterweisen. Und deswegen haben wir da die klare Festlegung. Wir werden andere Möglichkeiten finden, die, wenn wir mit den Anwohnerinnen und Anwohnern dann auch besprechen. Wir haben ja eine sehr gute Veranstaltung mit vielen guten Diskussionen, auch mit einem konstruktiven, nicht immer einvernehmlichen Austausch gehabt, aber wir haben viel, viel aufgenommen, wo haben die Menschen große Sorgen, auch wo müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Und solche Veranstaltungen wird es auch weitergeben. Allerdings, irgendwann sind alle Städte an ihrer Grenze angekommen und da muss bei der Zuweisungspolitik was passieren. Wir sind eine Stadt, die sehr international geprägt ist, und irgendwann müssen wir dann auch gucken, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben dann auch machen. Also die Herausforderung mit der Unterbringung kriegen wir hin, auch die Integration, aber es ist viel, viel Arbeit, sowohl für Verwaltung, aber auch für Stadtgesellschaft insgesamt.
Was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte oder auch mal nochmal festhalten wollte, weil wir kriegen ja auch immer mit, was die Leute in sozialen Medien so schreiben.
Ja. Ne?
Und große Kritik war natürlich dann da, wie die kommen jetzt in die Walzmühle, mitten in die Stadt. Aber ich finde es nochmal wichtig, dass Sie auch gesagt haben, was die Alternative wäre. Weil die Alternative wären eben ja Turnhallen, Schulturnhallen, wären eben diese... Ja,
die Eberthalle,
dann gäbe es keinen Handball mehr. Also
es ist mehr als Handball, weil da finden Messen statt. Unsere Schulen machen da Konzerte drin. Also es ist ja, Stadtleben wäre ja dann total eingeschränkt. Und dann ist die Frage, wenn man mal in so einer Einrichtung ist, das ist ja dann nicht nur für ein paar Wochen, wenn man dann umgebaut hat. Wir würden Stadtgesellschaft tatsächlich auch Stadtleben, kulturelles Leben nehmen, auch sportliches Leben. Und deswegen wollen wir diesen Weg nicht gehen.
Und wir würden Gruppen gegeneinander ausspielen, eben dann die Kinder gegen Geflüchtete, und das wäre auch wieder einfach unfair. Das muss ja nicht sein. Das andere ist, dass viele eben sagen, ah, die Stadt ist doch so verschuldet, jetzt nehmen sie auch noch so viele Flüchtlinge, als ob wir eine Wahl hätten. Ich meine, wir machen es gerne, weil Sie haben ja schon gesagt, das sind Menschen in Not, die brauchen Hilfe, aber es ist ja tatsächlich so, die Stadt bekommt eine gewisse Anzahl und da können wir nicht einfach Nein sagen.
Ich würde mich rechtswidrig verhalten und würde entsprechend vor Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden.
Und das möchten wir nicht.
Ich auch nicht, aber tatsächlich, wenn wir jetzt mal neben dem juristischen Weg nachdenken. Ich finde, jede und jeder sollte selbst mal überlegen, was wäre, wenn er oder sie in einem dieser Länder leben würde, was würde er oder sie auch selbst machen.
Ja, jetzt ein bisschen ein harter Break, aber ein Thema, das uns in diesem Jahr auch begleitet hat, war sicherlich die finanzielle Lage Ludwigshafens. Da musste wieder an allen Ecken und Enden gespart werden. Sie haben in einer Sondersitzung des Stadtrats auch ganz deutliche Worte für die Lage in Ludwigshafen gefunden. Mit den vielen Krisen und den ja immer mehr Aufgaben, die der Bund und auch das Land den Kommunen aufbürdet, wie sehen Sie denn die Situation für 2024?
Und meine Stadt Ludwigshafen, was die Finanzen betrifft, sorgenvoll in das Jahr 2024 und auch in die Folgejahre. Das gilt vor allem aber auch mit Blick auf die Rahmenbedingungen, in denen wir vor Ort tatsächlich für ein Miteinander der Menschen sorgen müssen. Und da braucht es endlich Wege aus der Finanzmisere. Und der Grund liegt dafür, das liegt auf der Hand. Wir haben ein Kassendefizit von über 200 Millionen Euro. Das muss man sich mal überlegen. 200 Millionen Euro. Und selbst wenn wir durch das Land die Hälfte der Schulden übernommen bekommen, dann bleiben immer noch rund 1 Milliarde Euro an Schulden, die wir mit uns tragen. Und das steigert sich ja dann auch weiter. Und das Land will ja 547 Millionen sogenannter Liquiditätskredite übernehmen, aber das heißt ja nicht, dass wir dann schuldenfrei sind, sondern wir haben nur die Hälfte etwa der Schulden, und dann gibt es ja noch sowas wie das Damoklesschwert namens Inflation, der Sparzwang und die Notwendigkeit der Konsolidierung. Das schwebt ja alles weiter über uns. Das heißt, unsere Vereine, alle müssen Angst haben, bei mir wird gespart. Die Menschen machen sich ja auch Sorgen, auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung machen sich Sorgen. Auf der einen Seite suchen wir händeringend gute Fachkräfte, die auch öffentliche Daseinsvorsorge innerhalb der Verwaltung sicherstellen. Auf der anderen Seite haben viele Menschen natürlich auch Angst. Ach Gott, was passiert denn mit meinem Arbeitsplatz, wenn die Stadt weiter sparen muss? Also wir brauchen eine finanzielle Entlastung der Kommunen, und zwar nachhaltig, nicht nur durch Förderbescheide oder durch einmal die Hälfte Tilgung unserer Schulden, sondern wir müssen tatsächlich finanziell wieder so weit kommen, dass wir nicht nur von der Hand in den Mund leben, sondern dass wir auch mal selbst wieder gestalten können. Wir haben so hohe Soziallasten, die wir zum erheblichen Teil auch als Stadt selbst leisten müssen. Da muss auch dann, wer uns die Aufträge gibt, dass wir diese Aufgaben zu übernehmen haben, also Bund und Land, müssen dann auch sagen, ja, ihr macht Arbeit vor Ort, aber die muss dann auch vollumfänglich so finanziert werden, dass ihr nicht bei Sportvereinen sparen müsst, dass ihr nicht bei der Kultur, beim Theater oder sonst noch wo sparen müsst. Und deswegen werde ich mich auch weiterhin für eine gerechte und den Aufgaben angemessene finanzielle Ausstattung der Stadt, der Städte durch Bund und Land einsetzen. Und da heißt es, das nennt sich Konnexitätsprinzip, das heißt, wer bestellt, bezahlt. Und ich sage dann immer dazu, ja, aber bitte schön alles bezahlen. Weil wenn ich beim Bäcker Brot kaufe, kann ich auch nicht nur die Hälfte bezahlen.
Genau.
Und wir als Kommunen, wir haben uns hier in der Pfalz da auch schon zusammengeschlossen. Und ich habe es ja in der Vergangenheit schon öfter anklingen lassen. Wir führen gerade Gespräche, dass wir das auch einklagen wollen, gemeinsam mit einem Landkreis in Rheinland-Pfalz führen wir die ersten Gespräche, dass ein Landkreis und eine kreisfreie Stadt gemeinsam den Weg der Klage gehen, um endlich mal alle zum Aufwachen zu bewegen. Weil es wird immer geredet, es wird immer gedroht. Und seit Jahrzehnten jammern die Städte, dass sie kein Geld haben. Seit Jahrzehnten sagen Bund und Land, ihr habt genug und dann müsst ihr halt sparen. Aber wir sehen ja, was hier vor Ort dabei rauskommt. Und deswegen muss jetzt endlich da auch ein Punkt gemacht werden. Ich bin dankbar, dass eine Kollegin und ich diesen Weg auch wohl gemeinsam gehen werden. Mehr dazu, wenn es Konkreteres gibt.
Aber da sieht man mal, so ein bisschen Zusammenhalt ist auf jeden Fall wichtig. Immer gut, ist wichtig. Ja. Und zwar nicht nur in Ludwigshafen, sondern auch international. Das haben wir 2023 ein paar Mal, vor allem mit unseren Partnerstädten, gesehen. Und da denken wir natürlich an das schlimme Erdbeben in der Türkei in unserer Partnerstadt Gaziantep. Und da haben wir als Partnerstadt schon, also ich würde mal sagen, schnell gehandelt, oder?
Ja, ich kann mich noch sehr gut an den Montagmorgen erinnern. Als dieses Erdbeben ist ja im frühen Morgen gewesen. Und als ich ins Büro kam, hatte ich dann schon eine erste WhatsApp aus Gaziantep, auch von unserem Chefrepräsentationen, Städtepartnerschaften, der direkt auch in Kontakt mit seinem Amtskollegen in Gaziantep war. Und für uns stand sofort fest, wir wollen helfen und wir wollen schnell helfen. Ich habe regelmäßig zu diesen Zeiten dann auch Kontakt mit meiner Bürgermeisterkollegin Fatma Sahin gehabt. Wir haben gesprochen, beziehungsweise halt uns auch schriftlich ausgetauscht, was wird vor Ort gebraucht. Und hier war ja in Ludwigshafen eine wahnsinnig große Hilfsbereitschaft. Ja. Also egal, wo ich angerufen habe, ich habe ja den Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep unterstützt. Die haben den Rahmen geboten, die haben auch die Hauptarbeit gemacht, muss man sagen. Aber ich habe Telefonate geführt, ich habe versucht, Spender zu akquirieren und wir haben auch einen Feuerwehrmann mit Ausrüstung rübergeschickt. Mhm. Wir haben also versucht, wo wir helfen konnten. Es war ja zu Anfang auch ziemlich unübersichtlich, aber was uns auch wichtig war, und ich denke, das ist uns auch sehr gut gelungen, dadurch, dass wir die unmittelbaren Kontakte zur Stadtspitze hatten, dass auch der Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep unmittelbar Kontakte vor Ort hatten, sind die Spenden auch angekommen. Mhm. Ja. Es gibt ja viele Spenden, die sind irgendwo in Istanbul, in irgendeinem Fußballstadion hängen geblieben. Wir haben auch dank eines Logistikunternehmens vor Ort, die haben sich da auch richtig persönlich eingesetzt, dass die Container aus Ludwigshafen und aus der Region wirklich in Gaziantep angekommen sind. Also wir haben ganz viele engagierte Menschen, auch Unternehmer gehabt, die gespendet haben, die auch viele einzelne Menschen. Ich kann mich erinnern, da sind Mitglieder des Freundeskreises gemeinschaftlich mit meinen Mitarbeitern aus der Städtepartnerschaft, die sind dann einkaufen gegangen. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Märkten angerufen habe und nochmal gefragt habe, ob wir günstigere Preise kriegen und ob wir dann am nächsten Tag Pakete abholen können. Da war richtig viel Anteilnahme und ganz, ganz wertvolle Unterstützung. Und ich muss sagen, der Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep hat da ja Wahnsinniges geleistet. Das sind ja auch alles Ehrenamtliche. Uns ist wieder einmal, es sind ja so Schicksalspartnerschaften, unsere Partnerstädte, gerade auch die mit Gaziantep, in der Krise merkt man, wo die Freunde sind. Und ich denke, ich weiß es, weil die Rückmeldungen aus Gaziantep waren wirklich herzzerreißend, gerade in der Anfangszeit mit Tränen und Danke. Und die wussten, da sind unsere Freunde und die helfen uns. Und das ist auch ein stabiles Fundament, auf dem unsere Städtepartnerschaften stehen.
Aber Städtepartnerschaften sind ja nicht nur toll in der Krise, sondern natürlich auch, wenn man zum Beispiel wie mit Lorient einfach mal ein Jubiläum feiert, weil mit denen sind wir einfach schon 60 Jahre befreundet. Wahnsinn, ja. Und da waren sie ja vor Ort, ich glaube sogar mit der Ludwigshafener Feuerwehr, und da wurde richtig gefeiert, kann das sein?
Da wurde richtig Richtig. Ich muss zugeben, es war auch mein erster Besuch als Oberbürgermeisterin in Lorient. Als Kind der Stadt Ludwigshafen war man irgendwie schon immer mal in Lorient. Ich glaube, es gibt niemanden, der in Ludwigshafen in die Schule gegangen ist, der nicht irgendwann mal im Verlauf seines Schullebens in Lorient war. Oder vielleicht sind es auch wenige. Aber es war so Standard über die Jahre. Also es war ein ganz tolles Programm. Ich bin dort angekommen und habe mehrere Tage, ich habe unsere Partnerstadt tatsächlich nach vielen, vielen Jahren wieder neu kennengelernt. Es war ein fantastisches Programm rund um Lorient. Unsere Delegation war eine großartig bunte Truppe. Das sind Partnerschaftsvereine, die Kirchen, die Feuerwehr. Es gab städtische VertreterInnen, die dabei waren. Also es war wahnsinnig, was ich auch da so gefunden habe. Ich kann mich an eine Schulkantine erinnern, die war dann in deutschen Farben geschmückt. Also, und neben deutschen Spezialitäten gab es dann auch so Informationen über den Schulalltag in Deutschland. Das ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Dann gab es ein mehrtägiges Freundschaftsfest mitten in der Stadt mit ganz vielen kulturellen Angeboten, Ausstellungen, Musik, Tanz, Theater. Die Feuerwehrleute aus Lorient und Ludwigshafen haben sich zusammen auf eine Radtour begeben. Unsere sind Ludwigshafen Richtung Paris und von Paris aus dann Richtung Lorient gefahren. Die Kollegen der Feuerwehr aus Lorient sind denen dann entgegengekommen und sie haben das letzte Stück dann auch gemeinsam gemacht. Also es war schon auch toll, wie die dann da eingefahren sind und unsere Feuerwehrleute dann da waren. Und unsere Feuerwehrleute haben ja auch in dieser, da sind wir wieder bei Schicksalspartnerschaft, das große Bootsunglück mit der großen Ölpest, die Erika, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, da ist damals unsere Feuerwehr hin und hat geholfen und Menschen aus Ludwigshafen haben Seevögel sauber gemacht, weil das war ja ganz schlimm für die Region und die Strände, diese Katastrophe, so Katastrophen speisen zusammen. Und das habe ich auch gemerkt, die Feuerwehrleute, das sind so richtig dicke Kumpels gewesen. Das war mehr als nur so formale Städtepartnerschaft, sondern da ist über die 60 Jahre ganz schön viel zusammengewachsen. Und es gab ja auch noch mehr als Lorient. Wir hatten am 20. Januar in Antwerpen das 40. Folklore und 40. Präsident Yves-Michel Knetz, der Kaiser von Antwerpen, Jubiläum.
Okay.
Da ist jetzt eine Delegation vor Ort. Ich werde hier gebraucht. OB kann ja nicht immer nur reisen, ich reise relativ
Reisen und
wenig.
Feiern?
Ne? Ja, wäre auch eine schöne Art, die Zeit rumzubringen, aber ich glaube, wir teilen uns das alle ganz gut auf. Und im Mai wird es, so ist es im Moment geplant, eine Bürgerreise nach Sungait geben. Im November feiert Sungait außerdem ein ganz besonderes Stadtjubiläum. Der Termin ist noch nicht bekannt, aber der Kollege aus Sungait hat mich schon eingeladen. Kann sein, dass ich da für ein paar Stunden dann hinfliege. Und im Sommer ist auch geplant, nach Havering zu fahren. Da gibt es aber auch noch keinen festen Termin, weil wir hatten im letzten Jahr und auch in diesem Jahr einiges an Jubiläen mit unseren Partnerstädten. Und wir müssen diese Jubiläen auch nutzen, nicht nur es, wir haben ja ganz tolle aktive Partnerschaftsvereine hier in Ludwigshafen. Jede unserer Partnerstädte hat einen Partnerschaftsverein, der seinesgleichen sucht und die haben sich jetzt auch noch vernetzt. Die werden jetzt noch schlagkräftiger und arbeiten sehr viel enger zusammen und das macht Spaß als OB.
In diesem Jahr 2024 stehen ja unter anderem auch Kommunalwahlen an. Wie bereitet sich denn die Stadtverwaltung darauf vor? Das wären ja eine Megawahl oder Megawahlen, da wird einiges gewählt an dem Tag.
Ja, alle 5 Jahre haben wir tatsächlich Megawahlen. Der Termin für die nächste Europa- und Kommunalwahl ist am 9. Juni 2024. Sollte es eine Stichwahl für OrtsvorsteherInnenwahlen geben, ist das dann der 23. Juni. Wir haben ein ganz engagiertes Team Wahlen unter der neuen Projektleiterin Ramona List, die stellt das alles auf die Beine. Da fließt altes Know-how ein, Entschuldigung, kein altes, aber bisheriges Know-how. Mhm. Aber es wird auch einiges auf modernere Beine gestellt. Und das ist auch wirklich tatsächlich, dieses Team Wahlen ist die tragende Säule, dass unsere Wahlen gelingen. Weil es ist ja so, dass wir ganz viele ehrenamtliche Menschen brauchen, die am Wahltag und auch am Tag danach bereit sind, diese demokratische Rechte, die wir da haben, auch umzusetzen.
Ja.
Es müssen Wahllokale besetzt werden und bisher haben wir doch noch die glückliche Lage gehabt. Das ist nicht in allen Städten so, dass wir viele freiwillige WahlhelferInnen hatten. Wir bemühen uns das auch dieses Jahr wieder hinzukriegen. Da werben wir jetzt auch schon ganz schön früh. Mhm. Wir planen aktuell die Personalressourcen. Das sind 850 städtische Mitarbeitende, die für die Wahlen benötigt werden und gerade vor allem für die Auszählung dann am Montag, weil die Kommunalwahlen, das ist ja nicht nur ein Kreuzchen, sondern das sind ganz schön viele. Da kann jede und jeder tatsächlich auch nach dem eigenen Personeneinschätzung wählen. Das macht es unmittelbarer. Mhm. Und ich hoffe, dass die Stadträte auch wissen, dass es sich dann auch lohnt, als Person sich anzustrengen und sichtbar zu sein, sich zu engagieren und nah bei den Menschen zu sein. Und das können tatsächlich die BürgerInnen dann auf dem Wahlzettel honorieren. Und ja, wir werden am Montag nach der Wahl, am 10. Juni, die Verwaltung in großen Teilen für den Publikumsverkehr schließen, damit wir schnell, zeitnah und vor allem richtig dann auch auszählen.
Wer sich dafür noch interessiert, wir haben auch demnächst einen Podcast dazu, einen eigenen Podcast zum Thema Wahlen.
Müsste der nächste sein, ne?
Genau, mit Ramona List und dem Ihrem weiteren Team. Genau, und sehr, sehr interessant, da wird nochmal genau auf die Wahl eingegangen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn Sie nochmal so auf das Jahr 2023 blicken, was waren denn für Sie die größten Erfolge, also für Sie, für die Stadt und aber auch privat? Was waren so die größten Erfolge?
Für die Stadt, klar, der Spatenstich an der Hochstraße Süd, weil es ist eigentlich mehr als der Spatenstich. Ich habe es ja vorher schon gesagt, das ist der Start für die größte Infrastrukturmaßnahme der Stadt Ludwigshafen mit einem neuen Stadtteil, mit so vielen Dingen. Und das war schon ein Erfolg für uns alle. Privat, viele kleine glückliche Momente, aber ich habe mir einen großen Traum erfüllt. Ich habe mir endlich ein eigenes Wohnmobil gekauft.
Oh!
Wo geht es da zuerst hin oder sind Sie schon unterwegs gewesen?
Ich war noch nicht unterwegs, weil auch wenn man ein Wohnmobil hat, braucht man Zeit.
Das stimmt.
Und das ist ja meistens so am Wochenende. Ich habe mir das jetzt mal die Zeit für die Einrichtung gegönnt oder bin immer noch dabei. Und ich denke, ich werde im Frühjahr mal so Pfalztouren, habe ich mir vorgenommen. Aber wenn ich das so hinbekomme, auch mit der Urlaubsplanung, würde ich gerne im Sommer mal nach Norwegen fahren.
Oh, wie schön.
Sehr schön.
Und welche interessanten Begegnungen gab es denn 2023?
Jeden Tag ganz, ganz viele, mit ganz vielen lieben Menschen, tollen Mitarbeitenden, aber tatsächlich gibt es auch so ein paar Highlights, die nicht so alltäglich sind. Zum Beispiel die TeilnehmerInnen der Special Olympics, die im Sommer zur Vorbereitung hier
war
zu Gast
auch
waren in Ludwigshafen. Die sind, bevor sie zu den Wettkämpfen nach Berlin gereist sind, hier in Ludwigshafen gewesen für einige Tage und ich habe die jungen Leute ein paar Mal treffen dürfen. Ich habe mir beim Training zugeguckt, ich war mit ihnen dann auch mal zusammen zum Abendessen und es war einfach ganz toll. Auch die Begegnung mit unseren Partnerstädten, also in Lorient oder auch in Sumgait, das war ganz toll. Ich erinnere mich auch an eine junge Künstlerin, Annika Frank, die ihre Karikaturen zur deutsch-französischen Freundschaft in der Stadtbibliothek ausgestellt hat im Juli. Und ein ganz bleibender Eindruck. Und ich glaube, wer meine Neujahrsrede verfolgt hat, weiß es auch, ist tatsächlich die Schulleiterin der Gräfenau-Schule, Barbara Mächtle. Eine so tolle, couragierte Frau, bewundere ich.
Was werden denn Ihrer Meinung nach 2024 die zentralen Themen sein? Und schauen Sie trotz aller Krisen und Herausforderungen trotzdem irgendwie positiv nach vorne?
Zweigeteilte, schwierige Frage. Aber große Herausforderung für Ludwigshafen, aber für unsere Demokratie insgesamt sind die Kommunalwahlen. Und dann neue politische Mehrheiten. Ich wünsche mir da ganz klar, dass wir eine handlungsfähige Mehrheit im Stadtrat haben. Das wird die Herausforderung für die Erfolge der Zukunft unserer Stadt sein. Natürlich das Thema der Haushaltskonsolidierung. Ziel, dass wir tatsächlich als Verwaltung auf der einen Seite unsere Hausaufgaben machen, Digitalisierung, Online-Dienste, aber auf der anderen Seite eben auch, wer bestellt, bezahlt, dass wir endlich genug Geld kriegen, damit wir nicht an die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger gehen, dass wir tatsächlich einiges tatsächlich erhalten können, vielleicht auch da, wo Not ist, auch ausbauen können. Weiteres Ziel für 2024 ist tatsächlich, Dinge zum Abschluss zu bringen. Wir arbeiten an der Helmut-Kohl-Allee und gestalten ringsumher unser neues Quartier City West. Das ist das, was heute Beton ist, aber dann irgendwann mal rechts und links der Helmut-Kohl-Allee als lebenswerter Innenstadtteil zu sehen sein mit. Wir arbeiten natürlich weiter an der Innenstadt. Das wäre fatal, wenn wir die einfach links liegen lassen würden. Es wird in 2024 der Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz, es ist der vor dem ehemaligen CNA, wo der Markt stattfindet.
Bei der Musikschule da.
Bei der Musikschule, da sind die Pavillons jetzt abgerissen worden und dieser Platz wird jetzt endlich schöner gemacht. Das ist auch ganz, ganz wichtig und dann kann man sich ja auch mal damit beschäftigen, wer war denn dieser Mann, nachdem der Platz benannt ist, eine sehr interessante Ludwigshafener Persönlichkeit. Ich blicke allerdings wirklich noch positiv in die Zukunft, weil in unserer Stadt gibt es so viele Menschen, die sich so engagiert einbringen und die auch wirklich ganz, ganz viel Gestaltungswillen haben. Und davon lebt ja Demokratie auch genau. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns tatsächlich auch miteinander reden, dass Menschen wie ich, die Kollegen im Stadtvorstand, wir alle auch mit den Menschen reden und diskutieren und da gehört auch Streiten dazu, da gibt es unterschiedliche, aber das muss Demokratie natürlich auch aushalten, aber das darf natürlich nicht aggressiv und bösartig sein oder mit Schaum vom Mund. Ich wünsche mir weniger Hetze und Empörung und mehr Dialog, zuhören statt diffamieren. Und das scheint mir gerade am Anfang eines Wahljahres so das Gebot der Stunde zu sein. Ich hoffe, dass die Auseinandersetzung tatsächlich von konkreten Vorstellungen, auch machbaren Vorstellungen für die Zukunft der Stadt Ludwigshafen getragen sind, dass die Menschen bei der Kommunalwahl tatsächlich wählen, wie soll Ludwigshafen in Zukunft gestaltet werden und nicht, wie könnte vielleicht in Wolkenkuckucksheim irgendwann mal was gemacht werden oder nur, was ist schlecht, sondern tatsächlich, ich bitte die Menschen darum, machbare, positive Zukunft für Ludwigshafen zu wählen und überhaupt an Wahlen sich zu beteiligen.
Wenn Katharina mir jetzt was auf der Seele liegen würde, dann könnten wir jetzt direkt sie ansprechen. Sitzen uns ungefähr einen Meter entfernt, also sitzen wir auseinander. Wie sitzen wir die Bürgerinnen und Bürger aus? Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit ihnen in Kontakt zu treten direkt?
Alle Möglichkeiten, die es mit jedem anderen Menschen auch gibt. Ich habe eine Bürgersprechstunde, ich habe eine sogenannte WhatsApp-Sprechstunde, ich habe einen E-Mail-Account, über den ich ganz, ganz viele E-Mails bekomme oder auch überhaupt den Stadt-E-Mail-Account kann man auch nutzen. Die werden ja auch an mich weitergeleitet. Per Brief kann mich auch einfach ansprechen. Ich bin ja doch recht viel in der Stadt unterwegs Und es passiert zum Glück auch immer wieder, dass Menschen mich unmittelbar ansprechen und sagen, ach, Sie sind doch die Frau Steinruck, ich habe da mal eine Frage oder ich habe da mal ein Anliegen. Ich habe nicht immer Zeit, dann lange stehen zu bleiben. Manchmal habe ich die, dann mache ich das auch und dann kann ich auch vor Ort direkt unmittelbar antworten. Aber ich schreibe es mir dann meistens auf und sage, ich kümmere mich drum oder ich bitte drum, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail, ich melde mich dann. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kommen oder mir auch Dinge zu sagen, die im besten Fall besonders gut laufen, über die freue ich mich natürlich auch, wenn wir die als Verwaltung mitgeteilt kriegen, aber auf der anderen Seite auch, wo ist was zu tun, wo sind Verbesserungsvorschläge, wo gibt es Kritikpunkte, zuhören und hoffentlich dann auch vieles besser machen. Das ist wichtig, ich will mit den Menschen im Gespräch bleiben, weil so können wir nur gemeinsam die Stadt voranbringen. Und das wollen wir auch.
Wer sich für die Bürgersprechstunde oder auch die WhatsApp-Sprechstunde interessiert, wir haben auch auf der www.ludwigshafen.de unter Rathaus auf ihrer Seite Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin, da gibt es alle Infos unter Sprechstunden. Genau, oder bei uns Social Media, auf den Kanälen gucken. Wir kündigen uns auch immer rechtzeitig an. Wir feiern ja Geburtstag, ein Jahr Podcast. Jetzt inzwischen, haben wir ja vorhin schon gesagt.
Soll ich jetzt singen?
Also angebracht wäre es, ja.
Dann würde ich aber alle ZuhörerInnen vergraulen für die Zukunft.
Okay. Naja, wir nehmen das mal so hin. Haben Sie unseren Podcast denn, und jetzt hoffentlich die richtige Antwort, im vergangenen Jahr ein bisschen verfolgt? Und wenn ja, welche Folgen sind Ihnen denn so am meisten im Gedächtnis geblieben?
Ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan des Podcasts.
Das hört man so gern.
Alles andere hätte mich jetzt so verletzt.
Nein, es ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, selbst für mich mal tiefer in das eine oder andere reinzuhören. Mhm. Ich habe in jeder Folge ganz spannende neue Eindrücke über meine eigene Verwaltung sammeln können und habe da auch viel dazugelernt. Mich hat besonders natürlich das vor Ort bei der Feuerwehr. Das ist meine Feuerwehr. Ich bin so stolz auf diese Mann- und Frauschaft, was die für die Stadt leisten. Aber auch Herr Mörz kann so wahnsinnig toll über Stadtgeschichte erzählen. Oder der Friedhof im Wandel, das war ja auch ein ganz toller Beitrag. Also ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden, weil irgendwie haben alle Podcast-Gäste so toll und ich finde, mit ganz viel Leidenschaft auch über ihren Arbeitsbereich erzählt. Und das macht einfach Freude dazu, da richtig mal zuzuhören. Es war einfach, mein Herz geht jedes Mal auf und es ist ein ganz tolles Format. Danke dafür.
Ja. Ja, ich finde auch, dass die Podcasts schon zeigen, was auch dahinter steht und hinter vielen Sachen und was auch für eine Arbeit dahinter steckt und wie viel Leidenschaft die Menschen hier wirklich die Themen anpacken und das ist ja oftmals das, was man so an der Verwaltung von außen sagt, oh, da sitzt eine Sesselpupser.
Die Verwaltung, das ist so pauschal die Verwaltung. Und ich finde, der Podcast zeigt die Menschen, die in der Verwaltung sich tatsächlich engagieren für die Stadt.
Genau, und wie vielfältig eben tatsächlich die Verwaltung ist. Ja, auf jeden Fall. Vom Theater zur Feuerwehr, zum Friedhof und wieder zurück quasi ist wirklich das komplette Stadtleben drin.
Und das Schöne ist, wir werden auch in 2024 noch einiges hören aus der Verwaltung, da haben wir schon einiges vorbereitet.
Ja.
Das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Wir sind schon am Ende. Frau Steinruck, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich denke, wir haben heute einen guten Eindruck bekommen, was uns so 2024 erwartet. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches, vor allem gesundes, aber auch ein ruhigeres Jahr als die vergangenen Jahre.
Mit Ruhe kann ich nicht umgehen.
Na dann. Ja, und auch vielen Dank an euch zu Hause oder im Auto oder im Fitnessstudio oder wo Sie uns auch immer hören. Wenn ihr noch Infos aus der Verwaltung braucht, dann geht auf unsere Website www.ludwigshafen.de oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns auf Facebook, auf X, früher Twitter, Instagram, Mastodon und YouTube. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.